Radio Tux und RadioInkorrekt.org live aus Berlin vom Linux-Tag. Und ihr hört, dass es wird hier immer voller. Es ist recht viel Lärm im Hintergrund. Aber das soll uns nicht stören. Ich war jetzt gerade unterwegs und habe einen Interviewpartner besorgt. Und mir ist ein Stand aufgefallen, der heißt Linux für Afrika. Und das fand ich interessant und da habe ich gleich mal zugeschlagen. Und ich habe Hans-Peter hier an den Stand geholt.
Dieses Jahr von Ubuntu eingeladen worden. Ubuntu hat uns mit auf den Stand aufgenommen mit unserem Projekt Linux für Afrika. Dieses Projekt wurde vor vielen Jahren bereits geboren, aber erst im letzten Herbst realisiert. Wir hatten im Rahmen einer Entwicklungshilfe Trainings für IT-Experten, die aus 7 afrikanischen Ländern über Invent und BMZ nach Deutschland gekommen sind, zu uns zu Gast. Und innerhalb eines Jahres wurden diese Experten auf Open Source fit gemacht. Innerhalb dieses Jahres war auch ein Praktikum mit eingebunden und diverse unserer Stipendiaten waren zum Praktikum an deutschen Schulen, unter anderem an einer Schule in Freiburg, wo wir einen Terminal-Surfer mit LTSP im Einsatz hatten. Und hier wurde die Idee geboren, why not gonna do that in Africa as well? Diese Idee hat dann einige Zeit gebraucht, bis wir die entsprechenden Partner in Afrika finden konnten. Unsere erste Idee war, aufgrund diverser Überlegungen, diese Projekte in Mosambik und in Tansania durchzuführen. In Tansania wird das große Projekt laufen. In Mosambik haben wir nur eine Schule mit einem kleinen Projekt am Laufen. Aber im Rahmen einer Ausbildung, einer Spezialausbildung für Strafverfolgungsbehörden in Tansania, habe ich dort den Deputy Minister of Industries kennengelernt. Er hat von unserem Projekt gehört und hat mich gefragt, ob wir nicht ein gemeinsames Projekt für Tansania dahingehend machen könnten, dass die Regierung von Tansania die Shipping- und Handling-Dinge übernimmt, sprich einen Container bereitstellt und wir die Geräte sammeln und dann an Schulen in Tansania ausliefern. Hier haben wir dann angefangen, dieses Projekt in die Praxis umzusetzen.
Geräte sammeln, das bedeutet, ihr fordert Leute auf, euch ausgediente Computer zu geben. Was müssen diese Computer können?
Wir haben uns zum Ziel gesteckt, 100 Maschinen an 6 Schulen auszuliefern. Das heißt, wir wollen etwa 20 Thin Clients als Arbeitsplatzmaschinen zur Verfügung stellen und diese jeweils mit einem Server, mit einem Edubuntu-Server in Betrieb nehmen. Mit etwa 2 GB Arbeitsspeicher haben wir das ausgetestet, funktioniert auch soweit. Edubuntu in der aktuellen Version 7.04 hat bereits LTSP 5 implementiert, also Local Device Support. Das heißt, wir können auf die Soundkarten der SIM-Clients und so weiter zugreifen. Und das besondere Bonbon, das funktioniert dann mit Maschinen, die auch hier total überholt sind, trotzdem noch. Wir haben also Maschinen, Voraussetzung ein P2 oder eine entsprechende Athlon-Maschine. Wir gehen auf 128 MB Arbeitsspeicher. Bei 64 haben wir immer wieder mal ein paar Probleme gehabt, aber mit 128 MB Arbeitsspeicher, die RAMs sind problemlos zu bekommen, auch im Rahmen von Spenden, können wir einen wunderbaren Client zusammenbauen. Die Festplatten fliegen alle raus und wir booten dann per PXE.
Woher bekommt ihr Leute, die spenden? Sind das eher Privatleute oder sind das Firmen?
Wir haben natürlich erstmal unsere ganzen Bekanntenkreise getriggert und nachgefragt und wir hatten innerhalb von 2 Monaten so circa 60 Clients zusammen. Die Sammlung von Surfer-Material hat sich wesentlich schwieriger gestaltet, weil wir da meistens nur ältere Surfer bekommen haben mit komplizierten RAID-Systemen und das würde in Afrika schlichtweg nicht funktionieren, weil dort niemand in der Lage ist oder nur wenige in der Lage sind, die Geräte zu pflegen. Deshalb haben wir gesagt, bei den Surfern schauen wir lieber, dass wir Geldspenden bekommen und haben dann entsprechend Athlon 64 Dual-Core-Maschinen mit 2 GB Arbeitsspeicher ausgestattet, haben eine Master-Festplatte erzeugt und klonen praktisch dann diese Master-Festplatte auf alle anderen Server.
Wie kriegt ihr die Rechner wirklich nach Afrika? Denn die Transportkosten sind ja ziemlich enorm. Da war schon gesagt, da steckt noch eine andere Firma mit drin.
Tansania hat uns zugesagt, das war eine Zusage des dortigen Deputy Ministers of Industries, die Transportkosten zu übernehmen. Ich weiß jetzt zufälligerweise, die Spedition, die diesen Transport durchführen wird, hat, glaube ich, einen Betrag von 2.500 Euro für das komplette Shipping und Handling. Das heißt, eine Spedition wird uns einen Container nach Freiburg fahren. Der Container wird Freitag angeliefert. Dann werden wir die ganzen Standorte, wo im Moment unsere 100 Monitore und Thin Clients stehen, besuchen, werden die Geräte alle holen, werden sie im Container zusammenschnüren, entsprechend verpacken. Und am darauffolgenden Montag kommt die Spedition wieder und nimmt diesen Container komplett in Empfang und wird ihn dann nach Hamburg oder Bremen, ich weiß nicht von wo das weggehen wird, nach Dar es Salaam verschicken.
Ihr arbeitet ja jetzt in Deutschland. Wie stellt ihr sicher, dass in Tansania die Computer wirklich an die richtige Stelle kommen und dass auch dort möglichst viele Leute wirklich was von haben?
Wir haben einen Partner in Tansania, der dieses Projekt von der Seite von Tansania aus regelt, ein IT-Dienstleister, der uns in den 3 Jahren, wo wir Entwicklungshilfe hier betrieben haben für die jeweiligen Länder, seine Stipendiaten geschickt haben. Die haben das Know-how, was ja auch eine wichtige Sache ist. Ohne das Know-how, wenn der Terminal-Server steht, steht die ganze Schule IT-mäßig. Diese Stipendiaten haben sich bereit erklärt, den Support zu übernehmen, sprich der Aufbau und die Pflege ist für mindestens 1 Jahr sichergestellt. Die Schulen wurden aus Tansania ausgewählt, weil wir wollen keinen Einfluss darauf nehmen, weil die Bedürftigkeit im Land besser bekannt ist, als dass wir irgendwelche Schulen festlegen. Das heißt, die Schulen, die wir ausstatten werden mit PC, sind auf unserer Webseite abrufbar. Unser Partner hat uns das geschickt. Ich nenne vielleicht hier auch mal ganz kurz die URL www.linux4afrika.de, wobei Afrika deutsch geschrieben ist und nicht englisch geschrieben.
Wie sieht in Tansania derzeit die Situation aus? PCs sind dort ja nicht so verbreitet wie hier. Das heißt, wie ist es dort mit der Nachwuchsförderung und wie sieht es mit Fachleuten überhaupt aus?
Die Geräte, die bei uns hier keinerlei Einsatz mehr finden, werden über den Terminal-Server pflegeleicht einsetzbar. Wir haben oft den Vorwurf, wir wollen doch nur altes Material billig nach Afrika entsorgen. Das ist definitiv nicht der Fall. Wir haben ein Team, FreiOSS hat derzeit 300 Mitglieder aus 30 verschiedenen Ländern. Und unsere Mitglieder aus dem Freiburger Raum haben sich hier regelmäßig getroffen und haben jeden einzelnen Thin Client analysiert. Wir haben die EEPROMs für Etherboot und PXEboot selber programmiert und alles ausgetestet. Das heißt, die Thin Clients gehen in einen Zustand nach Dar es Salaam, wo wir wissen, sie können dort prima eingesetzt werden. Der kritische Punkt ist der Server. Wenn irgendwas an der Software nicht passt, dann steht natürlich das ganze System. Drum haben wir zu jedem Terminal-Server, den wir an eine Schule geben, automatisch 3 zusätzliche Platten mitgegeben. Das heißt, wenn an einer Platte irgendwas nicht in Ordnung ist, dann wird eine andere Platte eingebaut und das System bootet wieder. So versuchen wir eine ziemlich gute Redundanz und Pflege des Systems für eine Stabilität zusammenzubekommen.
Was ist Ziel der Systeme? Was machen die Schulen damit?
Edubuntu hat eine ganz tolle Collection im Bereich Educational. Das heißt, wir mussten uns nicht mal die Mühe machen, die Software zusammenzutragen, die für den Schuleinsatz benötigt wird. Das hat uns Edubuntu schon mit der perfekten Lösung eigentlich abgenommen. Wir haben noch zusätzliche Dinge mit drauf. Man muss einfach wissen, die Stabilität der Stromversorgung ist nicht gewährleistet. Ich selber war 4 Monate in Afrika im letzten Jahr und es verging keine Stunde, wo nicht 1-2 Minuten der Strom ausgefallen ist. Es gelten halt einfach andere Kriterien. Da wollten wir einfach sicherstellen, dass die Maschinen auch wieder auf die Reihe kommen, wenn irgendwo ein Ausfall war. Und das nächste große Problem, wir sind hier sehr verwöhnt mit Bandbreite, was Online-Zugang anbelangt. In Tansania ist das bei weitem nicht der Fall. Eine Schule wird vermutlich in den nächsten 2-3 Jahren immer noch keinen Online-Zugang bekommen und wenn, dann mit Modemgeschwindigkeit. Das heißt, wir müssen halt Dinge, die für uns selbstverständlich sind, wie an einen Mirror anbinden und eine Installation durchführen über Internet, können wir dort alles nicht machen. Das heißt, hier müssen die Medien schon fix und fertig vorbereitet sein. Softwaremäßig, wie gesagt, die fertige Lösung. Wir haben dann aber auch noch eine Offline-Wiki dazu gemacht. Kiwix haben wir da installiert, damit einfach die Lehrer die Möglichkeit haben, offline Informationsmaterial abzurufen für die Schüler.
Wie ist die Situation, weil PCs hinstellen ist ja eine Sache. Dann wirklich mit den PCs sinnvoll arbeiten ist eine andere Sache. Können die Lehrer drüben in Afrika das leisten? Weil wenn ich mich hier umgucke, ist das ja auch mitunter schon fraglich.
Sehr interessante Frage. Ich würde mal zuerst sagen, nein, das können sie nicht, weil sie sind nicht ausgebildet dazu. Aber genau diese Sache haben wir an einer Schule in Freiburg am St. Ursula Gymnasium ausgetestet. Ich habe dort der Oberstufe interessierten, motivierten jungen Damen einfach einen Terminal-Surfer hingestellt. 5 Thin Clients stehen da und habe gesagt, hier, ihr habt das Root-Kennwort, ihr pflegt die Maschine komplett alleine. Ich kümmere mich nicht drum, arbeitet damit und gebt mir ein Feedback. Wenn der Surfer zerstört wird, weil ihr irgendeinen Fehler macht, kein Problem, wir ziehen das Image zurück. Und es hat sich rauskristallisiert, dass auch die jüngsten Schülerinnen, die Einsteigerinnen der 5. Klasse, problemlos damit klarkommen durch Trial and Error. Ich habe sogar hier eher das Gefühl, dass die Lehrer von den Schülern lernen, weil die Schüler und Schülerinnen viel experimentierfreudiger sind und neue Techniken vermutlich viel eher aufnehmen, als das eventuell bei einem Lehrer der Fall ist, der mit älterem Jahrgang vielleicht nicht ganz so experimentierfreudig da dran geht.
Das Ziel ist also eher, die Kinder, die Schüler spielerisch an das Thema Computer heranzuführen. Oder wie verstehe ich das?
Digital Divide möchte ich hier als Stichwort nennen. Wir haben das Problem, dass Afrika nicht nur in vielen Dingen hinterherhinkt, die hier selbstverständlich sind. Die Kluft in der Informationstechnologie geht immer weiter auf. Und hier ist es eigentlich ganz, ganz wichtig, dass Computer Einzug finden, um die neuen Techniken den Schülern beizubringen. Wir haben in Ländern wie Tansania, Mosambik, Angola natürlich das Problem Stromversorgung und natürlich auch ein Problem, dass Schulen, die nicht in irgendwelchen Ballungszentren sind, gar keinen Stromanschluss haben. Da können wir natürlich mit unseren Mitteln nicht helfen. Wir müssen halt sorgfältig auswählen, wo ist die Versorgung von der Elektrizität her sichergestellt. Als ich letztes Jahr in Tansania war, ist selbst in Dar es Salaam 8 Stunden am Tag in den Stadtteilen der Strom abgeschalten worden, weil einfach die Ressourcen nicht da sind, um die komplette Millionenstadt damit zu versorgen. Das wird immer Probleme bereiten, aber wir müssen einfach aus unserer Sicht schauen, dass wir so viel wie möglich an Geräten anbieten, damit die junge Generation diese Techniken annimmt und mitarbeiten kann. Und Open Source ist natürlich noch ein weiterer Push, weil das Know-how, das sich die Schüler aneignen, natürlich auch die Studenten, bleibt dann im eigenen Land, was bei proprietärer Software in keiner Weise der Fall ist. Hier werden beispielsweise, möchte ich Open Office, die Übersetzung in Swahili ansprechen. Hier hat Microsoft lange Zeit gesagt, für sie kein Interesse, eine Swahili-Sprachversion einzubinden. Open Office hat durch die Community die Übersetzung in Swahili geschafft und angeboten. Und hier sind Arbeitsstellen geschaffen worden, hier sind Stellen kreiert worden, die dann auch im Land bleiben und natürlich dann Open Source zu einer zusätzlichen Verbreitung führen.
Wie ist der aktuelle Stand im Verein? Was sind jetzt aktuell eure laufenden Aktionen?
Freie OSS arbeitet sehr stark online, weil unsere 300 Mitglieder aus sehr vielen Ländern kommen. Wir machen für unsere Mitglieder aus Deutschland jährlich verschiedene Veranstaltungen, wo wir einfach uns Techniken annehmen. Der VDR ist ein Thema, dann Hacking-Veranstaltungen, Security-Veranstaltungen und so weiter. Aber das ist natürlich nur interessant für den in der Region lebenden Mitgliederteil. Und das Linux for Africa Projekt ist ein Projekt, was sich jetzt etwa ein Jahr lang gestreckt hat, wo wir mit, ich würde mal sagen, 15 Mitgliedern ständig gearbeitet haben. Von den 300 haben wir also so 20, 25 Mitglieder, die rege helfen bei der Mitarbeit, und andere, die halt dann ihre Spendenquellen, ihre Beziehungen zu Spendenquellen geltend machen und uns dann mit Hardware dann entsprechend unterstützen.
Okay. Okay, ich bedanke mich und wünsche euch viel Glück. Das war Hans-Peter Merkel von FreiOSS und Linux for Africa hier bei Radio Tux.